Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Friederike Westerhaus herzlich willkommen. Und wir sind heute in der Elbphilharmonie. Wir sitzen im großen Saal und ich freue mich sehr über meinen Gast heute, der Plastiküberzieher an den Schuhen hat und einen Helm auf, Philipp Kleis, der Orgelbauer. Begrüße Sie ganz herzlich.
Hallo, guten Tag.
Herr Kleis, man hört ein ganz bisschen im Hintergrund natürlich Geräusche, denn hier wird gebaut. Sie haben mit Ihrer Werkstatt die Orgel für die Elbphilharmonie gebaut. Wir sind jetzt im Mai. Und die Eröffnung ist im Januar 2017 und natürlich sind Sie hier schon sehr dabei, mit der Orgel sie in den großen Saal einzubauen. Man sieht schon eine ganze Menge. Wenn Sie jetzt mal ganz ehrlich sind, wird denn aus Sicht der Orgel die Elbphilharmonie-Eröffnung am 11. Januar stattfinden können oder wird die Orgel nicht rechtzeitig fertig und wir müssen doch nochmal verschieben?
Die Orgel wird ganz sicher fertig sein und wir werden weit vorher fertig sein. Also wir rechnen eigentlich damit, dass wir Ende Juni, vielleicht ein kleines bisschen in Juli hinein, aber wir rechnen fest mit Ende Juni wirklich fertig sind mit dem Instrument und freuen uns natürlich riesig darauf. Das ist ein fantastischer Raum und jetzt sind alle Sitze installiert. Man kann wirklich schon sehen und hören und fühlen, wie dieser Raum wird. Und ich finde diesen Raum so klasse, weil jeder Platz so unterschiedlich und so eigen ist, dass es ganz spannend ist, hier hinzukommen.
Wie groß ist eigentlich diese Orgel? Man kann jetzt schon sehen, dass sie sich hier über verschiedene Stockwerke im großen Saal erstreckt. Wie groß ist sie denn?
Also unsere Orgel erstreckt sich insgesamt über eine Höhe von rund 14 bis 15 Metern bei einer Breite von auch ungefähr 15 Metern und einer Tiefe von vielleicht 4,5 Metern an der tiefsten Stelle und an einigen Stellen auch nur 2 Metern. Und so haben wir schon eine sehr, sehr, sehr große Fläche unmittelbar hinter dem Orchester. Also es beginnt eine Etage über dem Orchester und geht dann bis unter die Saaldecke hinunter.
Wie weit sind Sie jetzt im Moment? Wir werden natürlich ausführlicher darüber sprechen, über die ganze Logistik. Aber was ist im Moment der Stand?
Im Moment sind wir bei der Phase der Intonation. Wir sind technisch mit dem Instrument im Aufbau fertig. Und jetzt wird jede einzelne Pfeife auf den Raum der Elbphilharmonie abgestimmt. Das, was man hier im Hintergrund so hört, das ist Bernd Reinhardt, unser Intonateur, der jetzt jede einzelne Pfeife wirklich dann genau auf die Klanglichkeit der Elbphilharmonie abstimmt.
Wie viele Pfeifen sind es insgesamt?
Insgesamt haben wir 4.385 Pfeifen. Davon sind 380 Pfeifen aus Holz und die übrigen Pfeifen aus einer Zinnlegierung. Und die längste Pfeife, die wir hier in dem Instrument haben, hat eine Länge von rund 10,5 Metern. Und die kleinste Pfeife, die wir hier in dem Instrument haben, hat eine klingende Länge von gerade einmal 11 Millimetern.
Das klingt danach, dass es große logistische Herausforderungen waren. Auch über die wollen wir sprechen in dieser Stunde mit Philipp Kleis, dem Orgelbauer. Jetzt hören wir erstmal Musik. Sie haben Erfahrungen mit dem Bau von Orgeln für Konzerthäuser. Unter anderem haben Sie die Orgel für die Symphony Hall in Birmingham gebaut. Und die wollen wir jetzt mal hören, denn die Elbphilharmonie-Orgel können wir natürlich in voller Schönheit erst ab dem 11. Januar 2017 hören. Wir hören aus der Suite Gothique von Leon Boelmann die Toccata mit Thomas Trotter an der Kleis-Orgel der Symphony Hall in Birmingham. Thomas Trotter war das mit der Toccata aus der Suite Gothique von Leon Boelmann, gespielt an der Kleisorgel der Symphony Hall in Birmingham. Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute sind wir im großen Saal der Elbphilharmonie. Neben mir sitzt im Helm Philipp Kleis, der Orgelbauer. Wir haben es eben schon gehört, die Orgel wird gerade eingebaut, wird inzwischen schon intoniert. Herr Kleis, wenn Sie ein bisschen beschreiben sollen, was ist das Besondere an dieser Orgel? Worauf mussten Sie achten bei der Orgel der Elbphilharmonie?
Die Orgel der Elbphilharmonie ist für uns eine ganz spezielle Orgel. Zum einen, weil sie natürlich in dieser faszinierenden Elbphilharmonie aufgebaut wird. Zum anderen aber auch, weil die Architekten das Thema Zugänglichkeit ganz weit sich auf die Fahnen geschrieben haben. Und das gilt natürlich auch für die Orgel. Also es geht darum, bei dieser Orgel hockt die Orgel nicht auf einer Empore, sie hat sozusagen nicht einen eigenen Thron, sondern sie ist mitten in den Raum in die Zuschauerränge eingebaut und man kann an der Orgel entlang gehen und man kann dabei natürlich auch die Orgelpfeifen berühren. Das ist für einen Orgelbauer die schlimmste Vorstellung überhaupt, dass man Pfeifen mit den Fingern anfassen kann. In der Regel ist es ja so, dass wir unsere eigenen Pfeifen, wenn sie dann neu sind und wenn sie noch keine Oxidationsschicht zum Schutz haben, dass wir sie nur mit Handschuhen anfassen, um eben Fingerabdrücke zu vermeiden. Mit diesen Fingerabdrücken verhält es sich so bei einer Pfeife wie mit einem Blutfleck in einem englischen Schloss. Man kann sie immer wieder wegreiben, wegpolieren, aber sie setzen sich immer wieder durch und kommen immer wieder raus und werden sichtbar. Und von daher haben wir lange Versuche gemacht in Bonn, und wir hatten ja jetzt auch bei dem Elbphilharmonie-Projekt wirklich genügend Zeit, dann festzustellen, welche Oberfläche sich am besten eignet und welche Oberfläche wirklich auch den aggressivsten Fingerschweiß sich am besten widersetzen kann.
Sie haben so ein bisschen nonchalant gesagt, wir hatten jetzt ja auch genug Zeit. Für Sie war das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass es ein bisschen mehr Zeit war als ursprünglich geplant. Ein bisschen mehr ist natürlich auch leicht untertrieben.
Nein, wissen Sie, wir Rheinländer sind da ja extrem entspannt. Wir 1248 haben wir mit dem Bau des Kölner Domes begonnen und waren dann froh, als die Preußen uns 1870 geholfen haben, ihn fertigzustellen. Von daher muss man sagen, ist die Elbphilharmonie ja mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit entstanden. Aber ganz im Ernst ist es natürlich so, dass so ein komplexes Bauwerk es geradezu herausfordert, sich genügend Zeit zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch eine der Leistungen dieses Raumes, dass die Stadtväter und dass die Politiker entschieden haben, wir setzen hier auf Qualität, wir wollen hier wirklich etwas schaffen, was langfristig unsere Stadt weiterbringt. Und ich glaube, dass in einigen Jahren die Bauzeit der Elbphilharmonie in Vergessenheit geraten ist, aber sozusagen das Faszinosum Elbphilharmonie für Jahre, Jahrzehnte, ich hoffe ja für Jahrhunderte bleibt.
Die Zugänglichkeit der Orgel ist auch natürlich ein Element, was sich insgesamt in der Architektur des großen Saales widerspiegelt, dass man nämlich sagt, man will insgesamt eine Atmosphäre schaffen, eine Architektur schaffen, wo man auch sehr dicht sich am Orchester fühlt, wo man wie mittendrin ist. Das Gleiche gilt dann eben auch für die Orgel. Inwieweit ist das, was den Klang der Orgel angeht, auch spezifisch hier in diesem Saal?
Es gibt, glaube ich, kaum ein Instrument in einem Konzertsaal, wo Menschen so dicht sich an dem Instrument befinden können wie hier in der Elbphilharmonie. Und man wird das einfach auch ausprobieren müssen, inwieweit Orgelliebhaber bei Orgelkonzerten gefunden werden können, die so dicht an der Orgel sitzen wollen, wie man es hier kann. Ich persönlich empfinde es als eine wirkliche Bereicherung, die Chance zu haben, ein Instrument so zugänglich zu bauen, dass man überall durch die Öffnungen zwischen den Pfeifen, aber auch durch die Öffnungen in dieser sogenannten weißen Haut, das sind diese Wände, die sich vor den Pfeifen teilweise noch befinden, dann hindurch gucken kann und das ganze Instrument erleben kann.
Wir hören hier im Hintergrund immer mal ein paar Klänge von der Orgel. Das ist für uns schon eine kleine Weltpremiere, kann man sagen. Wir sind die Ersten, die die Kleist-Orgel in der Elbphilharmonie hören, wenigstens während der Intonationsphase. Ich bin etwas erstaunt, dass es hier insgesamt so ruhig ist, denn wir sind auf einer Großbaustelle. Womit hängt denn das zusammen, dass es jetzt hier im großen Saal doch sehr still ist?
Wir haben sehr lange im Voraus dafür gekämpft, dass wir zum Zeitpunkt der Intonation dann wirklich hier Stille und Ruhe im Raum haben. Und das ist wirklich ein fantastischer Akt der Organisation, dass es gelungen ist, dass wir jetzt wirklich hier mit dieser Ruhe sitzen können. Und wir haben jeden Tag von 14 bis 24 Uhr absolute Stille im Raum, können ganz allein in diesem Raum arbeiten. Und das ist natürlich eine Traumsituation, um das hier umzusetzen.
Bis wann geht diese Intonationsphase?
Also wir werden alles daran setzen, diese Intonationsphase bis zum 30. Juni abzuschließen. Sie müssen sich vorstellen, das ist natürlich ein Einzelstück. Es wird unter Umständen dann in den kommenden Wochen nach dem 30. Juni sich hier und da noch mal etwas setzen. Da würden sich dann die Pfeifen an das Raumklima, an die Raumsituation gewöhnen. Es gibt dann eine Einspielphase, wo Musiker den Raum ausprobieren, wo auch Organisten dann das Instrument bespielen werden. Da wird hier und da vielleicht noch mal eine kleine Kinderkrankheit auftreten. Und es ist sehr schön, dann bis zur Einweihung doch noch mal eine 6-monatige Phase zu haben, in der man hier und da dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachjustieren kann.
Und im Eröffnungskonzert wird man die Orgel auch hören können am 11. Januar 2017?
Das entzieht sich ja unserer Kenntnis grundsätzlich, weil wir dafür nicht verantwortlich sind. Aber ich habe schon gehört, und das Programm ist ja auch veröffentlicht, dass es durchaus auch eine zeitgenössische Komposition mit zumindest einem kleinen Stück Orgel geben wird.
Wir wollen nochmal Musik hören, und zwar von einer Orgel, die Sie restauriert haben. Die ist in Sichtweite von der Elbphilharmonie. Die ist nämlich im Hamburger Michel. Man kann tatsächlich, wenn man hier draußen aus dem Saal heraustritt, hinüberschauen auf den Michel. An der Michelorgel, an der Konzertorgel, hören wir jetzt Christoph Schöner mit dem ersten Satz aus den Skizzen für den Pedalflügel von Robert Schumann. Christoph Schöner war das, und zwar an der Konzertorgel im Michel, die rekonstruiert worden ist von der Firma Kleis. Und mit dem Orgelbauer Philipp Kleis sitze ich jetzt hier in Klassik à la carte auf NDR Kultur im großen Saal der Elbphilharmonie. Man könnte sagen, zwei Orgeln auf einen Streich. Sichtbar hier durch ein Fenster im großen Saal ist der Michel. Aber wir sind in der Elbphilharmonie und schauen auf die Orgel, die jetzt hier entsteht, im großen Saal, auch gebaut von Ihnen, Herr Kleis. Sie haben es eingangs gesagt, die größte Pfeife ist 10,5 Meter waren es, glaube ich. Wie kriegt man denn bitte schön eine Pfeife von der Größenordnung in ein Hochhaus? Denn nichts anderes ist ja die Elbphilharmonie.
Wir haben uns bei den ganz großen Pfeifen dazu entschieden, diese Pfeifen nicht schon sozusagen vor Jahren hier hineinzustellen und Wind und Wetter auszuliefern, sondern die wirklich dann in Stücken anzuliefern in einen fertigen Raum. Ich glaube, diese Entscheidung hat sich bewährt. Das Zusammensetzen ist aufwendig hier vor Ort, aber ich glaube, es ist immer noch besser, als hinterher eine Pfeife zu haben, die sozusagen schon 4, 5, 6 Jahre lang den offenen Himmel gesehen hat während der Bauphase. Und ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt alle großen Pfeifen hier drinnen haben. Das Bauwerk ist so faszinierend und so einmalig, dass es natürlich auch hier und da eine Herausforderung darstellt. Und eine Herausforderung von einem Konzertsaal auf einem Hochhaus ist natürlich die Zugänglichkeit. Und wir sind jetzt eigentlich sehr entspannt, dass wir alles, was groß ist und schwer ist, drin haben und jetzt eigentlich nur noch mit kleinen, schönen, feinen Pfeifen uns beschäftigen und versuchen, die Klänge optimal abzustimmen.
Das Ganze muss ein unglaublicher logistischer Prozess gewesen sein. Ich weiß, dass Sie normalerweise, wenn Sie Orgeln bauen, in Bonn in Ihrer Werkstatt versuchen, die sukzessive alle aufzubauen innerhalb der Werkstatt, um sich ein Bild davon machen zu können, ob das alles funktioniert. Wie war das bei der Elbphilharmonie?
Hier in Hamburg ist es nicht möglich gewesen, bei diesem Projekt das Instrument bei uns in der Werkstatt vorzumontieren. Wir konnten es wirklich nur in Etappen vormontieren, also immer nur in einzelnen Teilbereichen. Und um das nochmal plastisch an einem Beispiel zu verdeutlichen, ein Teilbereich der Orgel befindet sich ja auch im Deckenreflektor, in dieser großen abgehangenen Decke, die nochmal unter der eigentlichen Saaldecke hängt, um dem Orchester Reflexionsfläche zu bieten.
Und sieht aus wie ein Pilz, der auf dem Kopf steht.
Ja, es sieht aus wie ein Pilz, oder es ist auch so ganz magisch beleuchtet. Dann später, der wird so glimmen, dieser Reflektor, was ich sehr eindrucksvoll finde. Und da ist auch ein Teil der Orgel drin, und wir konnten natürlich diesen Reflektor bei uns nicht simulieren. Dieser Reflektor ist riesig. Der hat sicherlich einen Durchmesser von über 10 Metern und auch eine abgehangene Höhe von nochmal mindestens 10 bis 15 Metern. Und so gibt es halt viele Bereiche, die wir gar nicht vorplanen konnten. Gleichzeitig können Sie sich natürlich vorstellen, dass auf so einer Baustelle wie der Elbphilharmonie, da zählt jeder Tag. Und von daher haben wir versucht, die Dinge so gut wie möglich vorzubereiten, um bei einer relativ kurzen Zeit für den technischen Einbau dann unendlich viel Zeit uns nehmen zu können für die klanglichen Abstimmungsarbeiten.
Das ist logistisch eine riesige Herausforderung, das, was Sie auch jetzt schon beschrieben haben. Gibt es da weitere Punkte, die für Sie ja vielleicht auch vorher so ein bisschen so waren, dass Sie Ihnen Magenschmerzen gemacht haben, was den einfach die reine Logistik dieses Projekts angeht?
Magenschmerzen ist natürlich das falsche Wort, weil wir sowas ungern empfinden, aber es ist das ein oder andere graue Haar natürlich darüber gewachsen, ob man das möchte oder nicht.
Sieht man ja unter dem Helm nicht.
Ja, das ist dann der Vorteil der Helme hier in der Halle. Das ist sowieso ungewöhnlich. Wir sitzen in einem fertigen Saal und tragen immer noch Helme. Das hat einfach mit den Bauauflagen zu tun, die es hier gibt. Ich glaube, Es ist mehr diese Herausforderung Elbphilharmonie, die das Projekt natürlich auch so spannend gemacht hat und die auch dazu geführt hat, dass jetzt das ganze Team mit unendlicher Leidenschaft an dem Projekt gearbeitet hat. Und zwar allen bewusst, es ist kompliziert, nichts ist irgendwie normal, aber das ist eigentlich das Schöne am Orgelbau ohnehin. Es gibt eigentlich die normale Orgel nicht und jedes Projekt ist immer eine Herausforderung. Hier war die Herausforderung in Teilbereichen schon ein kleines Stückchen größer.
Wir wollen nochmal Musik hören und zwar jetzt noch einmal auch an einer Orgel, die Sie für einen Konzertsaal gebaut haben, für die Auckland Town Hall. Gleisorgeln stehen tatsächlich überall auf der Welt, muss man sagen. Wir hören Paul Tolling und das Auckland Youth Symphony Orchestra unter Anton Poljanic mit der Sinfonie für Orgel und Orchester Nummer 1 in D-Moll von Alexandre Guilmant, daraus das Finale. Das war das Finale aus der Sinfonie für Orgel und Orchester Nummer 1 von Alexandre Guilmant, gespielt von Paul Tarling und dem Auckland Youth Symphony Orchestra an der Gleisorgel in der Auckland Town Hall. NDR Kultur Klassik à la carte heute aus dem großen Saal der Elbphilharmonie und wir sind hier mit dem Orgelbauer Philipp Kleis, Herr Kleis. Und jetzt, wir hören es, sind wir quasi schon mal dichter oder sozusagen sogar in der Orgel. Sie zeigen uns jetzt mal hier das Instrument, soweit man es schon sehen kann.
Ja, wir gehen jetzt vom Spieltisch aus, wo wir uns gerade befinden, zum Chorwerk. Das Chorwerk befindet sich an der untersten Position der Orgel in unmittelbarer Nähe zum Chor. Und dort gehen wir hin und treffen auf Bernd Reinhardt, unseren Intonateur, und werden vielleicht mit ihm mal einige Worte über die Klanglichkeit der Orgel sprechen.
Denn der ist gerade damit beschäftigt, die Orgel zu intonieren. Das sind steile Treppen hier. Wir haben es eingangs gehört. Die Orgel, jetzt sind wir hier schon wirklich dicht dran. Die Orgel zieht sich über verschiedene Etagen. Und das ist natürlich hier noch richtig Baustelle. Hier, müssen wir hier rein?
Ja.
Er winkt. Oh, ein kleines Loch. Da soll er jetzt durch.
Okay. Yeah. Wieso lass den gehen?
Eieiei. Das war eng. Hallo, Tag, grüße Sie.
Guten Tag, hallo.
Schön, dass Sie spontan mit dazukommen. Herr Kleis, Sie passen hier auch noch rein.
Ja.
Also wo sind wir jetzt genau? Wir sind jetzt im Chorwerk.
Im sogenannten Chorwerk, ja. Und das ist das erste Manual der Orgel.
Darf man hier mit dem Fuß drauf oder darf man das nicht?
Noch ja, das ist spannend.
Dann komme ich nämlich ein bisschen besser an Sie ran. Hier sehen wir jetzt, wir machen da auch gleich nochmal ein Foto und das können Sie dann bei uns auf der Homepage sehen, ndr.de/ndrkultur. Hier sieht man jetzt erstmal eine ganze Reihe von kleinen Pfeifen. Sie müssen über 4000 Pfeifen intonieren. Wie geht's Ihnen dabei?
Mir geht's recht gut dabei, weil das eine schöne Arbeit ist.
Worauf kommt es dabei an, wenn man Pfeifen intoniert?
Es kommt darauf an, das, was man sich vorher gedacht hat, bei der Vorbereitung der Orgel hier auch so umzusetzen, dass es dann am Ende mir und wahrscheinlich auch noch anderen gefällt.
Wie geht denn das eigentlich? Also wir sehen jetzt hier diese kleinen Pfeifen, also das sind aber auch schon etwas größere. Ich würde mal sagen von, so 8 cm vielleicht bis zu 50 cm in etwa, ein bisschen mehr, 60 cm. Und dann gibt es größere Holzpfeifen. Was passiert jetzt, wenn Sie eine Pfeife intonieren? Wie funktioniert das?
Ja, da gibt es ganz viele Handgriffe, die zu erklären jetzt das Programm sprengen würde. Aber ich habe halt viele Möglichkeiten, den Klang an den Pfeifen zu beeinflussen. Und unter Umständen ist es halt bei jedem Ton was anderes, was gefordert ist. Und das muss man ein bisschen raushören und dann eben arbeiten dran.
Herr Kleis, das sind alte Techniken. Ihre Vorfahren haben das auch schon gemacht. Gibt es so ein paar Kniffe? Die Pfeifen sind ja gegossen und sind im Grunde fertig. Ja, ich meine, wenn das eine Holzpfeife ist, schnitzt man dann da dran rum, oder was?
Ja, so ist es. Also man muss da mechanisch dran arbeiten. Und wir Orgelbauer sprechen davon, dass Pfeifen sprechen. Und eigentlich sind viele Dinge genauso. Es ist wie beim Sprechen eines Menschen. Sie können einfach der Stimme mehr Luft geben, sie können den Mund weiter aufmachen, sie können sozusagen auch den Mund geschlossener halten, sie können genau diese Dinge tun, die sie auch können. Und dazu, ich würde es jetzt nicht ein Lippenpiercing nennen, können sie auch kleine Stiche dann in den sogenannten Kern setzen, also da, wo die Spalte entsteht, durch die der Windstrom dann hindurchgeführt wird, und damit können sie das Luftband deutlich mehr führen. Und auch durch all solche Kleinheiten verändert sich der Klang des Instrumentes, also jeder einzelnen Pfeife.
Hier steht ein Keyboard und ein, so eine Art Messgerät, würde ich mal sagen. Das Ganze ist elektronisch verkabelt. Es wird also schon auch moderne Technik eingesetzt. Vielleicht können Sie uns akustisch mal einen Eindruck vermitteln von dem, was Sie hier tun, dass wir einfach mal ein bisschen verstehen, wie das vor sich geht.
Nun ja, das Keyboard habe ich hier, um dass ich in der Orgel mich selber bedienen kann und nicht immer jedes Mal zum Spieltisch rennen muss. Und hier kann ich dann die groben Arbeiten vorbereiten und auch im Zweifelsfall das Keyboard dann mit in den Saal nehmen, irgendwo auf die Zuschauerränge, um mir selber vorzuspielen zu können und das von weiter Ferne entfernt dann beurteilen zu können, wie das klingt, was man da drin gemacht hat gerade.
Und können Sie für uns hier was anspielen jetzt schon?
Man kann eigentlich alles anspielen, ja. Ja, das ist...
Das ist schon sehr sonor. Wir sind hier aber eben auch wirklich im Herz der Orgel. Vielleicht können wir nachher nochmal, wenn wir ein bisschen weiter weggehen, auch nochmal ein paar Töne hören. Wenn Sie, ich meine, ich weiß gar nicht, ob man das durchschnittlich sagen kann, aber wie lange arbeiten Sie an der Intonation von einer Pfeife? Ist das ganz unterschiedlich?
Ja, das kann zwischen 5 Sekunden und 3 Tage liegen. Also je nachdem, wenn ein Ton nicht will, dann ärgert der einen schon sehr lang. Es hängt natürlich auch von der Größe der Pfeife ab. Große Pfeifen brauchen, das ist halt viel Arbeit. Und so eine kleine, die hat man dann schon eher im Griff. Das ist wie mit Kindern.
Herr Kleis, wir haben es eben gehört. Es kommt immer darauf an, dass man den Klang, den man sich vorgestellt hat, dann auch erreicht. Und da ist diese Intonationsphase die entscheidende Phase. Was ist denn das für ein Klang, den Sie sich für die Elbphilharmonie-Orgel vorgestellt haben?
Wir möchten, dass dieses Instrument hier in der Elbphilharmonie auf die Aufgabenstellung im Konzertsaal ausgerichtet ist. Also das Spiel mit dem Orchester, das Spiel gegen das Orchester und die Begleitfunktion eines einzelnen Solisten, aber auch die Begleitfunktion von Chören, von den verschiedensten Instrumentalgruppen und darüber hinaus natürlich dann auch die Darstellung einer möglichst großen Bandbreite der Orgelliteratur. Dabei ist ein solches Konzertsaalinstrument natürlich auch mit einem Schwerpunkt versehen. Und dieser Schwerpunkt liegt ganz sicher auf dieser orchestralen Aufgabe einer Orgel. Also dass dieses Instrument auch über eine unglaubliche Dynamik verfügt, vom Pianissimo bis hin zum Fortissimo. Und dass das dank des Instrumentes dann hoffentlich vielleicht gelingen kann. Und das Instrument kann eigentlich nie etwas, sondern immer nur die fantastischen Organisten, die darauf spielen, Menschen für die Orgel zu begeistern.
Man spricht bei Instrumenten oft davon, ob die einen eher weichen Klang haben, einen warmen, runden Klang oder einen sehr brillanten Klang. Wie sieht das bei der Elbphilharmonie-Orgel aus?
Grundsätzlich ist es für ein Konzertsaalinstrument unendlich wichtig, aus den Labialstimmen, also nicht aus den Zungenstimmen, wir haben ja grundsätzlich zwei Arten von Pfeifen, aus diesen Labialstimmen eine unendliche Kraft und Tiefe zu entwickeln. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil die meisten Dirigenten aus unserer Erfahrung heraus den Gebrauch von Zungenstimmen im Zusammenspiel mit Orchestern nur sehr, sehr wohl dosiert einsetzen möchten. Und von daher geht es um einen weichen, runden, warmen Klang. Und das ist eigentlich das, was auch zu diesem Elbphilharmonie-Konzept fast passt. Wenn Sie hier in dieser Elbphilharmonie sitzen, dann haben Sie das Gefühl von dieser Harmonie. Jeder Platz ist irgendwie gleich gut. Es gibt gar nicht diese Unterschiede zwischen schlechten und guten Plätzen, sondern man hat wirklich das Gefühl so von einer unendlichen Stimmigkeit des Raumes, diese sehr weichen Farben der Wandoberflächen, diese sehr interessante Lichtstimmung, die erzeugt wird. Das alles strahlt Wärme und Weichheit und Gradlinigkeit aus. Und genau das möchten wir eigentlich mit unserem Klang auch. Wir möchten, dass der Zuhörer in einem warmen Bad von Klang eintauchen kann und die Orgel eben nicht nur mit den Ohren wahrnimmt, sondern auch mit dem Körper wirklich physisch spüren kann.
Also das kann man zumindest hier im Herz der Orgel auf jeden Fall. Das geht richtig in den Körper, das vibriert komplett. Wir werden vielleicht gleich die Gelegenheit haben, die Orgel noch mal aus etwas größerer Entfernung zu hören. Jetzt hören wir noch mal ganz andere Musik. Herr Kleis, Sie haben sich was gewünscht, was in eine total andere Richtung weist. Musik aus quasi Ihrer Heimat. Sie kommen aus Bonn oder haben Ihre Werkstatt in Bonn. Wir hören jetzt die Kölner Gruppe, die Wise Guys mit Ohrwurm.
Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm, dein Ohrwurm. Hallo, hallo, ich bin dein Ohrwurm.
ganzen Tag das immer gleiche Lied. Das sitzt in meinem Kopf und geht nicht weg.
Ohrwurm von den Wise Guys, ein Wunsch unseres heutigen Gastes in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Der Orgelbauer Philipp Kleiss, wir sind zusammen in der Elbphilharmonie im großen Saal, jetzt gerade im Herzstück der Orgel und wir laufen hier tatsächlich mitten durch den Pfeifenwald. Sie halten hier die Kabel hoch und jetzt geht's wohin?
Jetzt kommen wir zur Lunge der Orgel, also zu den großen Gebläsen. Es gibt davon natürlich in einer so riesigen Orgel dann mehrere. Und Sie sehen hier über den Gebläsen dann sehr, sehr, sehr große Bälge. Dass Sie die Motoren überhaupt hören, liegt nur daran, dass jetzt diese Türen vor den Gebläsen noch nicht geschlossen sind. Später wird man hoffentlich nichts von diesen Geräuschen im Raum wahrnehmen können. Vielleicht höchstens ein kleines bisschen Windfluss, aber eben nicht das Motorengeräusch. Oben drüber sind dann so Bälge, wie wir die von Schmieden her kennen. Also ganz große Bälge, drei sogenannte Doppelfalten-Magazinbälge nebeneinander und von dort wird der Wind dann über Holzkanäle in das Instrument weiter nach oben geführt. Die Orgel erstreckt sich ja insgesamt über eine Höhe von 14 Metern und da muss dann auch jeder Bereich der Orgel eben mit Wind versorgt sein. Und das ist das, was man hier gerade sieht.
Das ist wirklich eigentlich die traditionelle Art des Orgelbaus. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert bei der Bauweise einer Orgel in den letzten Jahrhunderten.
Nein, es hat sich nichts verändert. Nicht nur nicht wenig, sondern es hat sich nahezu nichts verändert an den wesentlichen Elementen. Die Pfeifen sind heute nahezu identisch gefertigt wie auch noch in Zeiten des Barocks oder sogar noch früher. Das Gleiche gilt auch für die übrigen Techniken. Also auch diese Orgel hier ist eine mechanische Orgel. Das heißt, es gibt eine mechanische Verbindung zwischen Spieltisch und den einzelnen Windladen. Auf diesen Windladen stehen dann jede einzelne Pfeife. Hier über 4000 Pfeifen und über diese Mechanik der Töne ist es dann möglich, jede einzelne Pfeife anzusteuern, die es in dieser Orgel gibt.
Wir hören es im Hintergrund. Da wird wieder gehämmert und gespielt. Das heißt also, es werden wieder an den Holzpfeifen, die es hier gibt, bestimmte intonatorische Maßnahmen vollzogen. Und wir steigen jetzt eine unglaublich steile, enge Wendeltreppe hinauf. Denn die Elbphilharmonie-Orgel, die hat ihr eigenes Treppenhaus. Muss sie auch, nicht?
Ja, wir brauchen eine Zugänglichkeit zu allen Bereichen. Es hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer bewährt, wenn Orgeln extrem gute Zugangsmöglichkeiten für Wartung und Pflege haben. So hat diese Orgel hier ein eigenes Treppenhaus, was sich wirklich von dem Niveau 0 bis auf das Niveau 14,5 Meter bewegt. Und man hat immer auf den unterschiedlichen Etagen, die immer so Höhen von rund 3 bis 4 Metern haben, dann Ausstiegsmöglichkeiten aus dem Treppenhaus und dann wieder ein System von wirklichen Gängen. Es ist wirklich gebaut wie ein Haus.
Dann stiefeln wir hier mal hoch.
Gehen wir jetzt mal hinter den Spieltisch zu den Mechaniken vielleicht?
Ja, gut. Wir gehen hinter den Spieltisch zu den Mechaniken. Es gibt aber überhaupt auch nicht nur einen Spieltisch, Herr Kleiss, oder?
Es gibt hier in der Elbphilharmonie zwei Spieltische. Habt ihr da ganz lange? Nö. Es gibt hier in der Elbphilharmonie zwei Spieltische, einen mechanischen Spieltisch, bei dem die Tontraktur mechanisch ist, also die Verbindung zwischen den Tasten und den Ventilen funktioniert über Holzabstrakten. Das sind solche Holzleisten, wie wir die hier sehen, also kilometerlange Holzleisten, immer in einzelnen Stücken verlegt, zwischen jeder einzelnen Taste und dann den Ventilen, die zu den Pfeifen führen. Und darüber hinaus gibt es einen zweiten mobilen Spieltisch, einen sogenannten elektrischen Spieltisch, der im Orchester angeordnet sein kann und der es dem Organisten erlaubt, wirklich als Orchestermitglied mitten im Orchester zu sitzen und von dort aus die Orgel zu spielen.
Wenn ich mir diese abstrakten, wie Sie sagen, so heißen die, anschaue, dann sehe ich, die sind unglaublich zerbrechlich. Ich meine, das ist ja schon so, dass man sich fragt, hält denn sowas?
Solche Holzkonstruktionen sind extrem solide. Also Wir restaurieren neben dem Bau von neuen Instrumenten natürlich auch immer wieder Orgeln. Und da gibt es durchaus Instrumente, auf die wir stoßen, bei denen diese mechanischen Verbindungen Jahrhunderte überdauert haben. Also nicht nur ein, zwei Jahrhunderte, sondern drei, vier, fünf Jahrhunderte sind da eigentlich für das Material überhaupt kein Problem.
Wir sehen den Spieltisch von hinten und da ist eben an jeder dieser Abstrakten, die ist verbunden mit den Tasten. Vielleicht können wir das hier so, ich weiß gar nicht, ob man es hört, aber versuchen können wir es ja mal, wenn man da drauf drückt.
Wenn man hört es, wenn man also jetzt an diese Abstrakte zieht, die von der Taste kommt, dann hört man, wie Wind entweicht. Auf diesem Loch steht jetzt noch keine Pfeife, sodass man das Ausblasen des Windes noch hört.
Machen Sie doch mal weiter. Ich gehe mal einmal dahin, wo man die Luft hört. Genau, das ist also im Grunde genau das, was der Organist macht, wenn er auf die Tasten des Spieltisches drückt. Nur, dass dann die Verbindung zur Pfeife da ist und dann natürlich ein Ton entsteht. Wunderbar. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in den Saal und gucken mal, ob wir von da aus nochmal ein paar Töne von der Elbphilharmonie-Orgel hören können. Ich gehe doch nochmal ein bisschen näher ran. Wenn Sie das jetzt so hören, Herr Kleis, geht Ihnen das Herz auf jetzt schon?
Ja, das Herz aufgehen, es ist ja, wir sind ja noch nicht fertig mit der Intonation, aber ich bin jetzt auf jeden Fall deutlich beruhigter. Und so eine Aufgabe wie die Elbphilharmonie ist für einen Orgelbauer ein Traum. Wir sind sehr dankbar, dass wir das Vertrauen geschenkt bekommen haben, hier arbeiten zu dürfen und möchten natürlich auch ein Instrument fertigstellen, was Menschen wirklich erreicht. Und das ist unser Traum. Und wissen Sie, so eine Arbeit hier, die ist natürlich nicht gedacht für einen kleinen Kreis von Orgelspezialisten und Orgelliebhabern, sondern sie ist gedacht, einen Organisten so zu motivieren und so anzuregen, dass er die Orgel all den Menschen näher bringt, die eigentlich von sich behaupten, keine Orgelfans zu sein und vielleicht auch wenig von Musik zu verstehen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und eine solche Aufgabe bietet sich natürlich als Chance viel mehr in einem solch öffentlich zugänglichen Saal wie der Elbphilharmonie. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen diesen Saal besichtigen werden und dass es dann vielleicht während dieser Architekturführungen auch immer eine kleine Orgelvorführung von ein, zwei Minuten gibt oder vielleicht drei, vier Minuten, um Menschen einfach dieses Erleben von Musik im Raum nahezubringen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die wir mit unendlich vielen Menschen teilen möchten.
Das ist eine wirklich riesige Orgel, die in der Elbphilharmonie. Sie haben aber auch schon ganz kleine Orgeln gebaut, auch Orgelpositive, die zusammen mit einem kleinen Ensemble eingesetzt werden in der Barockmusik. Einen kleinen Eindruck davon verschaffen wir uns jetzt mit einem Stück von Antonio Vivaldi. Aus dem Konzert für Violine, Orgel und Streicher in D-Moll, Riumverzeichnis 541 von Antonio Vivaldi war das Finale mit Ingeborg Scherer, Johannes Geffert und der Johann Christian Bach Akademie. Das Orgelpositiv war von der Orgelbaufirma Kleis. Ja, Herr Kleis, hier in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wir sind im großen Saal der Elbphilharmonie. Diese Orgel ist natürlich das große Projekt, was Sie im Moment am Wickel haben. Aber Sie haben noch eine andere Orgel bei uns im Sendegebiet, und zwar in Neubrandenburg, die jetzt auch gerade entsteht, in der Konzertkirche.
In der Konzertkirche in Neubrandenburg werden wir im kommenden Sommer ein Instrument fertigstellen. Die Konzertkirche ist natürlich eine unendlich spannende Kirche. Diese Konzertkirche, ein ehemaliger Kirchenraum, der dann vor 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren zu einem Konzertsaal umgebaut worden ist, bietet für die Orgel eine optimale Akustik, ganz besondere Gegebenheiten. Und wir sind sehr dankbar, dass wir auch dort die Orgel bauen dürfen. Wir machen das in Zusammenarbeit mit der Berliner Orgelbauwerkstatt Schuke. Und das ist sehr schön, auch ein Projekt mal in Kooperation machen zu dürfen, weil verschiedene Köpfe zusammenkommen, weil verschiedene Ideen zusammenwachsen. Und das ist ein sehr besonderes Projekt. Es gibt dort einen Spender des Instrumentes, der sich dieses Instrument zum 70. Geburtstag schenkt. Und das ist schon immer traumhaft schön zu erleben, dass es Menschen gibt, die sich für eine solche Aufgabenstellung begeistern können. Hier in der Elbphilharmonie ist es Peter Möhrle, der gesagt hat, ich möchte der Stadt Hamburg etwas zurückgeben. Und da suche ich mir die Orgel in der Elbphilharmonie aus, um auch sozusagen bürgerschaftliches Engagement zu zeigen, um die Stadt weiterzubringen, um mich hier zu engagieren, um Danke zu sagen für die vielen Dinge, die ich in der Stadt Hamburg erleben durfte. Und genauso ergeht es Günter Weber in Neubrandenburg, der sagt, ich möchte Danke sagen zu meinem 70. Geburtstag und finanziere dieses Orgelprojekt. Man hat über 10, 15 Jahre versucht, einen Sponsor für ein solches Instrument zu finden. Das Schöne ist im Orgelbau eigentlich, dass man letztendlich, dass immer wieder irgendjemand plötzlich aufsteht und sagt, ich mache das. Und das macht natürlich uns Orgelbauern auch Mut. Und das Schöne an einer Orgel ist einfach, dass sie mit einem Instrument einen ganzen Raum zum Klingen bringen können. Und ich hoffe, dass diese Faszination auf ganz viele Menschen überspringen wird.
Keine Orgel ist wie die andere. Es ist jedes Mal wieder so, dass sie von null anfangen, dass sie sich mit dem Raum neu auseinandersetzen müssen. Sowas wie Routine gibt es eigentlich bei Ihnen nicht. Sind das wie verschiedene Kinder, die Orgeln, die Sie bauen?
Ich glaube, das ist ein sehr schöner Vergleich und wir empfinden das so. Für uns ist jede Orgel, die wir bauen, ein Familienmitglied. Wissen Sie, Sie können natürlich auch von Ihren eigenen Kindern, aber so auch von jeder Orgel, Sie kennen natürlich immer die Stärken jedes einzelnen Kindes und Sie kennen natürlich auch die Schwächen. Aber das Schöne ist, es ist wie bei Kindern, man redet natürlich nie über die Schwächen.
Was braucht es jetzt noch vom Mai bis zum Januar 2017 an emotionaler Kraft, um das hier alles zu stemmen für Sie?
Also hier in Hamburg sind wir jetzt allmählich sehr viel entspannter, als wir es zu Beginn des Projektes waren. Es ist natürlich so, wissen Sie, die Elbphilharmonie ist ein Projekt, das einen doch über einen längeren Lebensabschnitt beschäftigt hat. Wir haben diesen Auftrag vor, ich glaube, inzwischen über 7 oder 8 Jahren erhalten, haben da sehr lange dran gearbeitet, haben uns immer als Teil des Teams Elbphilharmonie gefühlt und die Zusammenarbeit war vielleicht auch entgegen jeder medialen Berichterstattung innerhalb des Teams immer extrem gut, die Zusammenarbeit mit dem Akustiker, die Zusammenarbeit mit den Architekten, die Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg, die Zusammenarbeit mit Hochtief als ausführender Baufirma. Und das ist natürlich so, dass jetzt allmählich auch man sich Gedanken macht, dass es Zeit ist, Abschied zu nehmen. Und das ist so schön, wie es ist, dass dieser Konzertsaal fertig ist, fehlt da natürlich auch ein Stück Aufgabe, wenn es fertig ist.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns die Orgel in der Elbphilharmonie gezeigt haben. Das war Klassik à la carte mit dem Orgelbauer Philipp Gleis. Vielen Dank.
Dankeschön.
Schön, dass Sie heute dabei waren. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Friederike Westerhaus. Ja, und dann sehen wir und hören wir uns in der Elbphilharmonie 2017.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.